Ja, bist du da.
Schönes Geschichten.
Also das ist echt ein Wahnsinn.
So, nachdem der Bernd in Rekordgeschwindigkeit heute den Kopfhörer gefunden hat und das Mikrofon auf der richtigen Seite hat, sage ich herzlich willkommen, Bernd.
Du verrätst alles, Rainer. Das ist so fies.
Na, wir starten immer zu spät, Bernd. Wir müssen das vorher aufnehmen, weil diese Setup-Zeit, Mikrofon und Kopfhörer und Einschalten, das ist für uns immer abenteuerlich, weil wir wissen nie, ob es funktioniert oder dann doch. Das ist spannend. Also, grüß Gott, Bernd.
Wie beim Skifahren, ich grüße dich. Setup ist das Wichtigste, gell?
Setup. Du, ja. Material, Setup, Hardware, das ist das Einzigartigste. Ja. Gleich zu Beginn, Bernd, was wir das letzte Mal, ich glaube, vergessen haben. Wir haben das letzte Mal ein Jubiläum nicht angesprochen. Wir haben die 10. Folge abgedreht und die würden wir heute gern nachfeiern.
Ja, vielen Dank, dass du uns doch mal dran erinnert hast.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, jetzt wo du sagst, es hat eigentlich auch uns niemand gratuliert, gell? Also
niemand,
gell? Hundertprozentig okay ist es nicht.
Nein, es kann aufgefallen, unglaublich. Ja. Aber vielleicht jetzt, wenn wir die Leute darauf hinweisen. Wobei natürlich wir auch Danke sagen den Zuhörern, weil ja es immer ein Miteinander ist. Es ist ja kein Alleingang. Wir machen das ja, weil es Spaß macht, weil wir Feedbacks bekommen, weil wir Mails bekommen, weil wir Diskussionsgrundlagen haben, weil die Leute uns halt zuhören und auch Mails schreiben, wie zum Beispiel. Wen nehmen wir denn als erstes? Das ist Herr Wahnsinn.
Nehmen wir mal den Axel.
Der Axel.
Jetzt pass auf. Jetzt hat der Axel geschrieben. Der Axel aus der Nähe von München. Also vielen, vielen Dank, dass ihr das alles beantwortet habt und hier man bei euch ja sogar genannt wird im Podcast. Hier mal eine Anregung für das Programm nach dem Winter. Sprecht doch einfach weiter über Sport. Ist doch für viele Leute interessant und Bernd ist ja Fachmann in vielen Sportarten und Rainer kennt sich ja auch aus.
Ja,
und ein bisschen den deutschen und den österreichischen Sport kommentieren, das ist doch ein Klacks für euch. Also auf jeden Fall bitte weitermachen. Axel, vielen, vielen Dank für die Anregung.
Vielen Dank, wobei man sagen muss, der Axel hat das sehr bescheiden formuliert, würde ich sagen, wenn er schreibt, der Bernd kennt sich in, was hat er geschrieben, in fast allen, du kennst dich überall aus, Bernd. Du bist
in vielen Sportarten.
Nein, nicht nur Sport, im Leben, überall. Du bist der Experte, der Lebensexperte. Du hast ein Fachwissen, das wissen die Leute ja alle gar nicht. Unglaublich.
Ja, wir werden noch drüber sprechen.
Wir können dann drüber sprechen. Ja. Also ich glaube, ja, danke für diese motivierenden Worte vom Axel. Dann habe ich da was ganz was Tolles. Die Steffi und die Bärbel, das sind ja unsere beiden Freundinnen, kannst du sagen.
Ja.
Die Skimädels mit der Bügeltaktik.
Ja.
Die ja, wo wir ja schon mehrmals eingegangen drauf sind, die 4-2-3-Taktik.
Ja.
Vier Hemden bügeln, na, 4-3-3-Taktik haben sie gehabt, genau.
Ja, 4-3-3.
Vier Hemden bügeln, drei unterschiedliche Rennen, drei Medaillen für Deutschland. Also diese Bügeltaktik, die voll aufgegangen ist. Die haben uns geschrieben, erstens einmal vielen Dank für dieses sehr nette Mail. Sie möchten aber was richtigstellen. Sie wollen nicht, weil wir beide haben ja gesagt, wir haben auch viel Bügelwäsche zu Hause, gell?
Ja, klar.
Aber mit dem können Sie nichts anfangen. Sie wollen nicht mehr bügeln, als schon da ist. Also bitte keine Bügelwäsche. Außer, Sie wollen einen Deal machen. Außer, ich würde als Servicemann fungieren und Ihnen die Ski machen. Dann würden Sie vielleicht das eine oder andere Stück bügeln.
Also, das ist natürlich kein schlechter Deal, gell? Das ist ein echtes Angebot. Wachseln gegen Bügeln. Also. Ja.
Wachseln und bügeln, ja. Es ist eng beinahe, eng beisammen.
ja, nur nicht, dass man das Bügeleisen dann für beides verwendet. Das wäre vielleicht nicht die ganz gute Idee.
Das wäre zu probieren. Das wäre zu probieren.
Ja.
Aber die haben auch eine Frage gestellt. Die haben eine Frage gestellt, ob die Sportlern durch ihre Werbeverträge vorgegeben wird, wie viele Interviews sie geben müssen. Und da kann ich sagen, das ist natürlich nicht der Fall. Weil die Interviews, also wir leben noch immer auch im Skisport in einem sehr freien Markt, wo jeder halt noch immer eigentlich am Ende tun kann, was er will. Es gibt gewisse Vorlagen, aber wenn es so weit kommen würde, dass jemand laut Werbevertrag hat, wo er nur gewisse Interviews geben soll, dann wäre das natürlich blöd. Also das kann ich verneinen. Dann schreiben Sie, warum wird immer nur die Skimarke der Fahrer erwähnt, nie der gefahrene Skischuh. Das hat damit zu tun, dass es ja mittlerweile Skipakete gibt. Das war ja in meiner Zeit noch anders. Da hast du dir den Ski, die Bindung, den Schuh förmlich zusammenstellen können. Und die Skifirmen haben aber in den letzten Jahren ja immer wieder sehr stark dahingehend sich entwickelt und trainiert, dass eine Skimarke dieselbe Bindung und derselbe Skischuh ein Paket ist. Und somit ist es auch nicht notwendig, eine extra Marke irgendwo zu präsentieren, weil ja alles sozusagen zum selben Konzern gehört. Ich glaube auch, dass die FIS mittlerweile Reglements erstellt hat. Wir haben ja, ich kann mich noch erinnern, das war eigentlich damals ein Wahnsinn. Auf einer Siegerehrung am Podest waren wir bepackt mit Ski, Skistock. Dann haben wir gehabt einen Skischuh umhängen. Also da ist immer gleich alles runtergefallen. Das war ja nicht einfach, um alles zu präsentieren. Das ist Gott sei Dank auch ein bisschen einfacher jetzt, weil eben, wie gesagt, die Marken, die Hardware, Ski, Bindung, Schuh, alles unter einem Fach ist und deswegen ist es nicht notwendig, noch einen Skischuh auch nochmal umzuhängen. Hängen zu haben. Also das ist kein Training. Und dann fragen sie noch, wie das Sommertraining ausschaut. Ja, das Sommertraining ist natürlich so, die Saison wird jetzt dann am Ende zugehen. Die meisten machen dann noch ein bisschen Materialtests, um die Winterbedingungen zu nutzen, gehen dann in eine, ich sag mal im Schnitt, einmonatige Pause, die aber auch aktiv gestaltet wird. Also man liegt da nicht auf der faulen Haut herum. Ja, und ich würde sagen, mit das ist dann der April meistens und immer Mai, Anfang, Mitte Mai fängt eigentlich schon wieder das Fitnesstraining an für die kommende Saison. Man schaut, ob man vielleicht von der vorigen Saison eine gewissen Disbalance hat, körperlicher Natur, um die austherapiert, um dann gleich mit dem Training wieder voll anzufangen. Also eigentlich ist das ein ganzjähriges Thema.
Es ist hochinteressant, gell? Also das, wie komplex dann der Skisport doch ist. Also es ist auch gut, dass man da gefragt wird, dass wir die Leute nicht denken, also die stellen sich jetzt auf den Ski und fahren einfach runter. Und das halt die 4 Monate im Jahr, sondern dass auch der Skisport oder gerade der Skisport eigentlich ein Ganzjahressport ist, gell?
Ja, das muss man ganz stark festhalten. Da passiert eben in einer sehr dichten Phase von, sage ich, Dezember, Jänner, Februar, März wird was gezeigt und währenddessen aber das ganze Jahr über trainiert wird. Das ist sicherlich sehr spannend. Das sehen viele nicht, was da passiert, welche Freuden und welche Leiden da passieren. Da geht es ja auch hoch und runter, man verletzt sich dann von mir aus auch einmal. Dann muss man das wieder auskurieren, dann hat man Trainingsrückstand, dann muss man den überkompensieren. Es ist ein Materialgetüftel von A bis Z. Man schaut, wo man im Sommer die guten Bedingungen findet. Viele fahren dann ins Ausland, weit weg. Neuseeland, Australien sind wir gefahren. Auch hier die Gletscher, je nachdem, wie die Gletscher sich verhalten über den Sommer, ob sie mehr oder weniger Schnee haben, wird auch dort trainiert. Es wird praktisch jeder Quadratzentimeter Schnee und gute Bedingungen sofort ausgenutzt. Man hat seine Spione überall sitzen. Und wenn jemand anruft am Gletscher XY, hey, die Bedingungen sind super, zack, ist man schon im Auto und wird schon gefahren. Neben dem Fitnesstraining, ja.
Da passt übrigens ganz gut dahin, was der Arpa Papa geschrieben hat. Der hat ja das erste Mal eine wahnsinnslange Mail geschrieben. Die zweite ist jetzt ein wenig kürzer, aber hat immer noch fast die Charakteristik eines Buches und kam auch nachts sehr spät. Also ist eher ein Nachtmensch, würde ich mal sagen. Da geht's auch um das Thema Skimarken. Ja, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass die man übersetzt, ja auch als Kopf bezeichnet, weil die ja so wahnsinnig viel gewonnen haben. Schreibt da schön, dass ihr das Thema mal anschneidet. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darf man das aus mir völlig unverständlichen Gründen ja nicht. Ferrari und Mercedes in der Formel 1 darf man benennen. Aber die Marken im Ski halt nicht. Vielleicht kann der Bernd uns mal den genauen Unterschied erklären. Also die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Ich denke aus meiner Sicht, dass es ja beim Automobilrennsport eher um das Auto geht, das vom Fahrer gelenkt wird. Also da fährt ja eher dann der Ferrari gegen den Mercedes. Und beim Ski ist es halt eher der Fahrer, der im Vordergrund steht und das Material mehr oder weniger den Berg runterbringt. Ja, also da würdest du ja nie sagen, es fährt jetzt hier die Marke A gegen die Marke B, sondern da fährt halt der Kriechmeier gegen Meier oder gegen Voits und so weiter. Also das wäre so vielleicht das sehr, sehr einfach dargestellt, ja, weil das ja dann doch eher hauptsächlich prinzipiell auf die Menschen ankommt und bei der Formel 1 halt eher aufs Auto, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ist so. Ist ein berechtigter Ansatz. Was aber auch beinhaltet, dass theoretisch der Läufer XY, sage ich mal, sowohl mit der einen als auch mit der anderen Marke gewinnen könnte. Während wir alle wissen, dass es im Formel-1-Sport zum Beispiel da die Grenzen gesetzt sind. Also wenn der Herr Hamilton zum Beispiel mit einer anderen Marke, mit einem anderen Automobilhersteller oder mit einem anderen Team, weil viele sind ja nicht einmal Automobilhersteller, das muss man auch sagen. Viele kaufen sich die Motoren, das Chassis, die ganze Technik ja ein, bündeln es und kriegen trotzdem ein gutes Auto aus. Aber trotzdem würde der, die Fragestellung, würde der diese Erfolge ohne Mercedes feiern können? Es stellt sich halt groß die Frage, ob das überhaupt möglich wäre. Also ich glaube eher nein, weil es sehr abhängig ist vom Auto, wie das Auto eben anschiebt, weil es auch auf einer Ebene stattfindet, wo der Anschub des Autos und die Aerodynamik und der Halt in der Kurven extrem gefordert ist, währenddessen der Skisport immer in der Regel im Berg runtergeht. Schwerkraft zieht nach unten und das Material ist sozusagen ein Mittel zum Zweck, um dann unten hoffentlich jubeln zu können. Also es ist ein bisschen mehr weg vom Material. Nur, ich möchte warnen davor, weil trotzdem ist es so, dass das Material im Skisport mindestens für uns Sportler, der genau den gleichen Stellenwert hat wie das Auto im Formel 1. Weil es ist ein Riesenunterschied, ob ich mich wohlfühle, während ich vorne kann attackieren oder nicht. Da sieht man dann bei Spitzenläufern, wenn sie sich dann plötzlich, wie jetzt in Bansko.
Ja.
Ein paar Läufer, die davor bei der Weltmeisterschaft toll abgeschnitten haben, die Saison dominiert haben, fühlen sich dann auf einmal plötzlich auf einen anderen Schneeart nicht mehr so wohl und dann ist die Platzierung auch gleich eine andere.
Also ist es dann so, dass du, wenn er auch schreibt, gibt es den Super Ski oder kann der Top-Skifahrer auch auf Fassdauben gewinnen? Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig zu lösen, gell? Also es gibt schon den Super Ski, aber nicht jeder kommt halt mit dem Ski dann zurecht, oder?
Ja, richtig. Es gibt einen Ski, der auf gewissen oder eine Marke, die bei gewissen Bedingungen gut geht, meistens Gott sei Dank sehr unterschiedlich, ja. Aber es heißt nicht, dass dasselbe Läufer mit dem anderen Material zurechtkommt, weil so viele Faktoren eine Rolle spielen. Die Schuheinstellung, die Platteneinstellung, Bindungseinstellung, wie ist der Ski präpariert, welche Härte hat der Ski, welches Modell, welche Talierung. Es gibt einfach wahnsinnig viel Einstellparameter, die entscheidend sind, ob er dann zurechtkommt. Deswegen passiert es ja, dass manche auf derselben Skimarke schnell sind, andere aber wieder bringen überhaupt nichts zusammen. Fasseltauben würde ich einordnen dann doch in eine Kategorie unmöglich bis gar nicht möglich bis vielleicht sogar lebensgefährlich. Ich bin schon mal Fasseltauben gefahren. Bist du auch schon einmal Fasseltauben gefahren, Bernd?
Ich glaube, ich fahre ohnehin nur so, ja.
Stimmt eigentlich. Stimmt. Also du hast zwar keine Fasseltauben an, aber wenn man unten die Skier wegblenden wird und den Schuh, dann würde man vielleicht glauben, du fährst Fasseltauben. Ja. Na, Fasseltauben haben überhaupt keine Stabilisation noch hinten und vor. Keine Talierung, gar nichts, müssen gut gewachst werden, am besten von einem alten Bordeaux-Fass, die Fasseltauben verwenden, weil das ist schon alt und speckig, da flutscht es besser. Also auch hier von meiner Seite einen Tipp, alter französischer Bordeaux funktioniert hervorragend. Das Fass soll schon fast schwarz sein, ein bisschen fast schon schimmelig, speckig, dann hat man einen guten Fasseltauben unter die Füße. Aber natürlich, okay. Das sind Grenzwerte. Vielleicht noch ein Thema hin zum Verkauf, das ist auch interessant. Ich selber fahre ja jetzt nach meiner aktiven Karriere natürlich nicht mehr diese Rennski, die ich damals im Weltcup gefahren bin. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich meinem Körper ja jetzt nicht mehr antun möchte, dass er so eine Belastung ausgesetzt ist. Weil viele Hobbyläufer glauben ja, sie wollen unbedingt ein Rennski fahren und irgendwo aus einer Rennsammlung an Ski zu ergattern. Ich warne davor, die Ski, die es bei uns im Kaufhaus ganz normal im Sportfachhandel zu kaufen gibt, sind schon so tolle Ski, die genügen. Ich fahre auch mit einem herkömmlichen Kaufhausski und fahre so, glaube ich, noch immer sensationell. Also ich bin ja immer noch ein gewaltiger Rechts- und Linksschwungfahrer. Ja. Und vor allem eignet sich der Kaufhausski sehr gut dann auch, es ist zwar jetzt nicht möglich, aber im Après-Ski auch Nummer eins zu sein. Also da ist das Material, was ich sagen will, sehr gut, auch von den Skischuh her. Das ist, würde ich sagen, viel, viel besser, als wir Leute das eigentlich alle fahren können.
Und wenn du das sagst, Rainer, mit einem Bachelor-ähnlichen Körper, dann muss man ja fast sagen, also wenn du dir das nicht mehr zutraust, den Rennski zu fahren, was soll A, ich sagen? Oder ja. B, vor allen Dingen dann diejenigen, die ja wirklich eher so im Freizeitbereich unterwegs sind. Also da immer auch der Hinweis, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ja?
Ja.
Hast du eigentlich noch irgendwas gehört von den Ski-Experten aus Niederbayern? Gab es da noch irgendwas? Oder?
Ja, warte, haben wir ja was da. Die lassen uns ja nicht im Stich. Die sind ja
haben es wieder nachts
immer dabei, immer oder? Dabei. Wieder mal ein nächtliches Mail geschrieben, aber eher sie sagen, sie können nur in der Früh schreiben. Sie sind tagsüber so eingeteilt. Sie sind ja die Experten und wahnsinnige akribische Beobachter des Sports. Und sonst würden sie auch Ärger kriegen mit zwei Arten von Chefs. Die beruflichen und die privaten. Wie wir alle wissen.
Die Regierung,
Die Regierung, ja. Also sie haben einerseits mit ihren beruflichen Chefs und dann mit der Regierung zu tun. Deswegen müssen sie so früh aufstehen. Finde ich aber gut, dass sie den Tag und auch die Nacht nützen.
Ja.
Haben natürlich die Kira Weidle hochgelobt, was wirklich ein Wahnsinn ist, gell, Bernd. Auch jetzt nach der WM, die hat einen Lauf, sensationell.
Ja, das ist sensationell, ja, muss man echt sagen.
Ja, also das ist welche Taktik ist bei ihr? Erklär du das, du kennst das. Welche Taktik?
Ja gut, die Taktik bei ihr ist die Taktik, die der Deutsche Skiverband ja hat, um das Thema Taktik dann nochmal abzuschließen. Also der Deutsche Skiverband fährt die Taktik meines Erachtens 1-2-1. Ja, das heißt, du hast eine Läuferin in zwei Rennen, die eine Medaille holt. Also, das ist natürlich eine sehr spektakuläre Taktik, die man sagen muss, die auch mit einem sehr geringen Aufwand natürlich verbunden ist. Du machst aus wenig, machst du viel, ja. Und das ist genau in dieser Disziplin momentan die richtige Taktik. Haben wir ja auch gesehen, kommen wir gleich nochmal drauf auf Bansko, beziehungsweise auf Valdifassa. Dass du mit wenigen Läufern am Start bist oder Läuferinnen am Start bist und aber viel rausholst.
Ja.
Weil das ist zwei Rennen oder drei Rennen, ein Podestplatz mit eigentlich nur zwei Läuferinnen. Das ist aus deutscher Sicht das Minimalistentum, aber natürlich ein sehr erfolgreiches. Also da muss ich sagen, kann ich dem DSV nur gratulieren.
Diese Taktik ist international, glaube ich, vorzeigenswert.
Ja.
Ich glaube, diese Taktik wirst du irgendwann mal an ganz internationalen, hocherkannten Sportuniversitäten schulen, als Paradebeispiel für, wie effizient man an die ganze Sache rangehen kann. So würde ich das jetzt einmal sagen, ja.
Ja, das können sich auch Leute, das kannst du ja auch in der freien Wirtschaft mal einfach sagen, dass du aus wenig viel machen kannst, dass du wenig Meetings machst, wenig Besprechungen, wenig Mails schreiben, aber effektiv sein, ja. Und da ist der DSV hier mit Kira Weidle, Abfahrt und Super-G ein Paradebeispiel dafür. So muss man es machen. Du bringst zwei an den Start, hast eine auf dem Podest, hast dadurch im Endeffekt die volle Effizienz. Und während alle anderen schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge, sagen die zwei, wow, 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 so macht man das, so bist du effizient und da musst du nicht lange drüber reden und viele Meetings und Zeit verplempern und ohne Output irgendwie dahin gehen, sondern einfach hingehen. Wir kommen, wir fahren, wir gehen aufs Podest und wir reisen wieder ab.
Jawohl.
Das ist modern und das ist eine frische, sehr erfolgreiche Taktik. Das gefällt mir.
Das ist, ich kann ihm nicht hinzufügen, Bernd, das ist so schön formuliert, das Top ist. Vielleicht noch eine Sache, die Freunde aus Niederbayern mir auch noch geschrieben haben. Jetzt Mask ist es Singer. Ja soweit, dass der bei uns, die schauen offensichtlich auch Masksinger. Und da haben sie jetzt mir immer Tipps gegeben, wer denn der Germknödel sein kann. Wir haben ja bei uns einen Germknödel auf der Bühne, was ich ja extrem lustig finde. Und er ist entlarvt. Also wir können ja, jetzt wissen wir es ja alle, die Katze ist aus dem Sack. Und der Germknödel ist Roberto Blanco.
Nein.
Ja. Und das war cool, weil ich war ein bisschen auf der falschen Fährte bei dem Germknödel, ja, um auf das Thema einzugehen, weil der in der Analytik, und ich bin ja sehr genau, weil wir beide sind ja Experten, Analysen und so weiter. Ja. Und da gibt es immer solche Indizien und da war ich bei den Indizien auf der falschen Fährte, bis mir dann einmal in der Nacht geschossen ist, warum die Indizien, ich kenne die Stimme. Irgendwoher kenne ich die Stimme. Ich dachte aber auch, ich war gezweifelt, wieso soll der Roberto Blanco bei uns in Österreich bei Masksinger mitmachen?
Ja.
Und dann habe ich gehadert, bis ich dann aber doch die Indizien zusammenfinden konnte mit seiner Person. Und man muss sich mal vorstellen, der Mann ist 83 Jahre alt.
Ja.
Stellt sich da auf die Bühne in sein
ein bisschen Spaß,
riesen sein. Heißes Kostüm, die Aufwände, alles geheim halten. Und da haben auch meine Ratepanel-Kollegen gezweifelt, dass er das hinbringt. Und ich habe gedacht, na, ich glaube, das klappt ihn alle. Der kriegt das hin. Und der ist wirklich erstaunlich, Chapeau. Sehr guter Sänger, über den Schlagerbereich hinaus. Er hat zu Recht gesagt, er ist ein begeisterter Sänger in allen Genres und singt aber auch gerne Schlager.
Aha.
Und das hat mir gedacht. Also er hat extrem überrascht, weil er Lieder gesungen hat, die man so von ihm bisher, glaube ich, noch nicht gekannt hat.
Ich glaube, er ist vielleicht auch mit in diese Performance reingegangen, weil er dich in Schladming ja schon mehrfach gesehen hat. Dass er gesagt hat, Mensch, den Rainer Schönfelder, den kenne ich aus Schladming, der kommentiert da für das bayerische Fernsehen. Und Roberto Blanco und Schladming gehört ja auch irgendwie zusammen. Ja, da hat man ihn ja auch schon häufiger bei den Zuschauern gesehen, glaube ich. Und dass er sich vielleicht gedacht hat, Mensch, als die Anfrage kam, Schönfelder, Ratepanel, kenne ich, Schladming, kann ich zuordnen.
War das möglicherweise ein
Grund?
Ist
das eine
Indizienkette? Jetzt fällt mir ein, mir ist damals in der Nacht deswegen der Geistesblitz beim Roberto Blanco aufgekommen, weil ihn ja wir jedes Jahr in Schladming auf der Tribüne sehen und auch benennen.
Ja.
Genau. Und er ist sehr Skifan, sehr ein Skifreak, deshalb Germknödel, den isst man ja auf Skihütten, vorzüglich, ja.
Ja.
Und da haben wir ihn entlarvt. Also das war ein toller Spaß, tolle Sendung. Danke für die Tipps. Könnt ihr mir auch weiter bei den anderen Charakteren.
Also ich weiß nicht.
Bitte weitere. Richtig, weil es war auch die Vermutung der Niederbernd, der Bernd wäre dabei gewesen.
Ja. Von der Stell Figur dir das mal her. Hätte es gepasst wahrscheinlich. Ja.
Ja, vielleicht
wäre der erste Germknödel.
Du hättest einen Vorteil gehabt, Bernd, weil du hättest ihm Germknödel auch etwaig ab und an stehen können.
Ja. Ja, das ist mein Vorteil, ne? Das ist ja, wenn du nicht so ganz groß gewachsen bist, ja.
Ja.
Aber ich kann
aber leben. Das wäre was, wenn du mir reingelegt hättest. Habitäre, da hätte ich auch aufgerissen. Wir reden da Tag für Tag über Skifahren und Masksinger und dann tust du dort mit und sagst am Ende, na Rainer, schau, was du für ein Trottel bist. Du hast die ganze Zeit die auf der Uhr gehabt. Das wäre Wahnsinn.
Ja, gut, aber ich konnte ja da nicht mitmachen. Ich mache in Deutschland mit. Also von daher.
Stimmt, genau.
Ich bin ja
bei jetzt ist es raus, du bist dort dabei. Müssen wir noch die Figur dazu finden, also das Kostüm, und dann geht's dahin. Ja.
Das Küken.
Ah, ich sag's dir, cool. Na, macht Spaß. Und geht natürlich weiter. Wir sind jetzt noch bei der Hälfte und ich bin sehr gespannt, was die nächsten Sendungen ergeben werden, wie wir da draufkommen auf die Schliche von den anderen Charakteren, die noch übrig bleiben. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Auch da, bitte. Wie auch immer die Themen, gerne herzlichst willkommen. Schreibt mir Tipps, schreibt mir Mails an schoenisgeskichten@gmail.com. Also für die E-Mail-Adresse noch nicht fix gespeichert haben, schoenisgeskichten@gmail.com.
Ja, worüber sollen wir in Zukunft reden, wenn der Winter vorbei ist in ein paar Wochen?
Das beschäftigt
da sind
uns.
Da sind wir immer noch dankbar um jede Anregung.
Ja, das beschäftigt uns zwar stark. Mental haben wir da starke, momentan Tiefschläge, nochmal depressionsartige Zustände, wenn die Skisaison vorbei ist. Aber ich glaube, es werden uns Themen einfallen, die wir aber nicht alleine bestimmen wollen. Bitte schreibt uns auch auf schoenisgeskichten@gmail.com, dass wir da auch eure Themen, die euch so interessieren, behandeln. Wir zwar haben ja viele Ideen, aber weißt du, Bernd, viele Ideen, die wir haben, das ist ja nicht erzählbar.
Ist ja A nicht erzählbar und es ist B vielleicht auch nicht Mainstream, das weiß man ja nicht. Ja. Wir können ja nicht jeden Tag über Corona reden und die aktuellen Fallzahlen diskutieren.
Ja.
Und ein paar Themen haben wir ja schon, also die ja schon mit eingebracht worden sind. Also wir wissen, dass wir über die Formel 1 reden können. Wir wissen, dass wir beim Bügeln sind wir weit vorne. Ja. Und Hüttentipps könnte ja auch ein Thema sein, aber wie gesagt, immer schreiben, weil irgendwann gehen die Skiwochen zu Ende und dann haben wir nicht solche schönen Sachen wie Brennsteiner, den wir am Wochenende ja gesehen haben. Rainer, aus deiner Sicht, der in Bansko eine wunderbare Skigeschichte geschrieben hat, ne?
Das war doch
für dich, da geht dir doch das Herz auf, oder?
Ja, also der hat wirklich eine sehr emotionale Story geschrieben. Der Brennsteiner ist ja kein Unbekannter in Österreich, ist auch nicht mehr der Jüngste und hat über viele Jahre hinweg galt er als Supertalent, als da kommt jetzt einer, der heißt Brennsteiner. Und es war immer so, wie sein Name sozusagen sagt, war es eher so, dass er eine Brenn bekommen hat.
Ja.
Weißt du, was das heißt?
Aufgebrannt, ja.
Aufgebrannt, Also der hat eine aufpaniert, aufgebrannt. Brennsteiner hat immer eine Brenn bekommen. Das hat aber seine Gründe gehabt. Der Bursche kämpft schon seit so vielen Jahren, ist sauschnell und hat aber immer wieder mit starken Verletzungen und Rückschlägen zu tun gehabt. Auch mit Pech. Ich erinnere das Jahr davor im Bansko wäre er halt so eine tolle Platzierung erfahren. Er fleckt da 3 Tore vom Ziel oder so. Sehr knapp halt auf jeden Fall. Fleckt da her. Also er hat es irgendwie nie am Boden gebracht und hat mehrere Male damit kokettiert, die Skier in den Nagel zu hängen und hat das aber nicht gemacht. Und jetzt kam sozusagen die große Abrechnung in Bansko, einmal Dritter, einmal Fünfter oder Vierter, was ist aber Fünfter, Vierter, wurscht. Also eine ganz tolle Geschichte, hat dann im Interview ein sehr emotionales Interview geführt, hat sich entschuldigt bei seiner zum Beispiel Freundin, weil er immer einen Schlatz mit nach Hause bringt. Weißt du, was das heißt, ein Schlatz?
Ich glaube, ich rate mal schlechte Laune.
Bernd, gut geraten, 100 Punkte. Ja. Ja, also er war immer sehr, sehr missgestimmt von den Rennen, kommt nach Hause und hat den ganzen Missmut nach Hause getragen. Verständlicherweise, es haben so viele Leute mit ihm gemeinsam versucht, das Ding in die Höhe zu bringen und jetzt kam zum ersten Mal die große Abrechnung. Sehr gut gefahren, auf sicher meiner Meinung nach einer der schwierigsten Riesentorlaufe des Jahres. Die Schneeart hat alle überrascht. Es haben viele wahnsinnige Abstimmungsprobleme gehabt. Ein anderes Beispiel ist, Marco Schwarz ist bei der WM in Cortina fast nicht zum Biegen gewesen, vom Podest runterzuklopfen, außer er fällt her. Und da waren die Bedingungen für ihn wie gewünscht. Und jetzt in Bansko hat er Riesenprobleme gehabt. Also er hat nicht geschafft, das hat auch selber im Interview gesagt, dass er die Bedingungen am Boden bringt, hat sich unwohl gefühlt. Und dann gibt's am Ende eine Panier. Ja. Also diesmal war es so, dass der Brennsteiner die anderen aufgebrennt hat.
Ja, also das fand ich auch eine sehr emotionale Geschichte, auch von ihm, glaube ich, wo er da im Zielraum dann gestanden ist. Und ich habe irgendwas nachgelesen, er hat irgendwie 4 Kreuzbandrisse schon, glaube ich.
Ja, Wahnsinn.
Und aber wie du richtig sagst, man hat es gesehen, es machen Menschen Fehler bei diesen Schneeverhältnissen, die sie vorher nicht machen, hängt vielleicht auch mit mentalen Sachen zusammen. Was mir aufgefallen ist, Alexi Pantero zum Beispiel, kämpft um den Gesamtweltcup, ist der Führende, hat er über 200 Punkte Vorsprung und hat jetzt aber Fehler gemacht. Ja, die letzten Riesenslaloms vor der WM gewonnen, hat beim WM-Riesenslalom nach dem ersten Durchgang geführt, relativ ordentlicher Vorsprung auch, ist dann ausgeschieden. Ja, und jetzt ist dieser Mensch offensichtlich, fängt an nachzudenken, glaube ich, ohne es zu wissen. Ich glaube, er fängt an zu rechnen. Und weil er ja unbedingt diesen Gesamtweltcup gewinnen will. Und jetzt kommt der Odermatt daher, ja, und sagt, Moment einmal, ich bin ja auch noch da, ja, und fährt auf einmal den Pantero daher. Könntest du das nachvollziehen? Fängt er jetzt das Rechnen an vielleicht irgendwie so ein paar Rennen vor Saisonende?
Also, das ist ja naheliegend. Ich meine, wenn jemand sein ganzes Leben darauf abstellt, irgendwann einmal einen großen Erfolg zu haben und vielleicht sogar auf den Gesamtweltcup irgendwann zu erreichen, der ja die Trophäe schlechthin ist, ja, dann ist das ganz klar, dass der zickt, hey, jetzt sind noch ein paar Rennen. Ich bin Führender. Er wird auch ständig von seinem Umfeld angesprochen. Er kann ja das gar nicht ausblenden. Und ihm sind halt im Pintero sind da unten Fehler passiert. Er hat im ersten Rennen einen Stock verloren. Er hat mit einem Stock dann bravouriös das Rennen beendet und ist noch Vierter geworden. Ja. Also bitte, liebe Zuhörer, fahrt einmal mit nur einem Stock über eine sehr schwere Piste runter.
Ja.
Dann wird sie sehen, wie plötzlich die Balance gegeben ist. Oder nie, also plötzlich nicht mehr gegeben ist. Man könnte fast sagen, es ist so, wenn der Bernd Schmelzer runterfährt und einen Stock verlieren würde, das ist der einzige Läufer auf der Welt, der gleich weiterfährt. Also ja. Bernd Schmelzer schafft es, ob mit einem Stock, zwei Stock oder keinen Stock, das ist völlig egal. Bernd Schmelzer fährt immer konstant gleich, das ist aber der einzige. Ansonsten bitte die alle guten Skifahrer, fahrt einmal einen schweren Hang runter auf Zug, vielleicht auch ein bisschen am Limit sich bewegen und das nur mit einem Stock. Das ist sehr schwierig und der hat einen ganzen Durchgang praktisch fahren müssen und ist Vierter geworden. Ja. Erstens Gratulation, aber was ich sagen möchte ist, warum passiert denn das jetzt? Das passiert in der ganzen Saison nicht. Er war die Konstante schlechthin. Beim zweiten Rennen hat er auch mit der Hand wieder eingefädelt und bei einem langen Zug zuerst mit der rechten Hand am Tor eingefädelt, dann zuerst mit der linken Hand, dann mit der rechten Hand. Da wäre er fast ausgeschieden. Also dem Pintero passieren jetzt Fehler, die ihm sonst nicht passiert sind. Ich merke auch an seiner Körpersprache, dass das Ganze nicht mehr so leicht läuft. Er ist ein bisschen unruhiger, die Körperposition. Ich fühle mich, wenn ich ihm zuschaue, nicht mehr so sicher, dass ich sage, der kommt ins Ziel und das geht alles so smooth, es geht alles so schön auf Zug. Na, da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil der könnte bei jedem Tor herfliegen. Seit der WM, wie gesagt. Ja, genau.
Ja, ja. Und ich glaube auch, dass der Schweizer, der Marco Odermatt, der ja jetzt dann auch Abfahrten bestreiten wird, im Slalom lässt er zwar aus, zunächst mal noch, dass er eben jetzt, der hat ihn jetzt geschlagen im Riesenslalom, ja. Und da kommt der Schweizer daher und jetzt denkt er sich, der Bernd Thoreau vielleicht Schach oder Matt. Also was ist da los?
Schach
also,
oder Matt, ja, richtig. Hui, das hast du schön gesagt.
Ja.
Boah, das muss ich nochmal auf den Kopf zergehen lassen, Schach oder Matt, bist du wahnsinnig. Ja, vollkommen richtig. Der ist auch jung, unbekümmert, hat seine erste große Saison. Das ist immer sehr gefährlich. Der kann am Ende in einen richtigen Flow kommen und dann ist der Pintero, der schon viele Jahre eben diesen Gesamtweltcup knapp auch nicht gewonnen hat, wie man weiß.
Ja, letztes Jahr.
Ja, genau. Hinterher und dann ist die wilde Unbekümmertheit hat doch das bessere, hat das bessere Ende, wobei man schon sagen muss, der Pintero hat noch Slaloms, die der andere nicht fährt. Ich glaube trotzdem, der Pintero bringt das ganz cool ins Ziel und vielleicht wird er uns auch eines Besseren belehren und jetzt noch einmal einen Gang raufschalten. Und wir haben uns getäuscht, wir zwei, da möchte ich mich jetzt schon entschuldigen dafür. Aber es ist nicht untypisch, dass jetzt plötzlich WM vorbei, der Fokus geht auf die großen Kugeln, auf die große Kugel. Und dann kann das passieren, dass das gleich anders ausschaut. Nächstes Rennen ist ja Kanskagora.
Ja. Nein, nächstes Rennen ist Saalbach. Moment.
Ah, Saalbach.
Nächstes Rennen ist Saalbach. Also Saalbach, da fährt Odermatt zwei Abfahrten, einen Super-G und Bernd Thoreau fährt nur den Super-G. Also
heißt es zumindest. Gott sei Dank habe ich die dabei, Bernd. Da wäre ich schon wieder komplett falsch. Mein Gott, nein, das ist aber...
Also, und dann hast du so ein Wochenende, weißt du, jetzt fängt man das Rechnen an, ja. Jetzt hast du so ein Wochenende, der Odermatt, zwei Abfahrten, einen Super-G. Da kann er schon ein bisschen herpunkten. Der andere fährt vielleicht jetzt die erste Abfahrt oder der hat noch nie in einer Weltcup-Abfahrt Punkte geholt, Alexis Bernd Thoreau. Also ob er sich jetzt überwindet, da an den Start zu gehen, um vielleicht irgendwie, wenn es am Ende hart auf hart kommt, 5 Punkte mitzunehmen vielleicht, man weiß es nicht, ja. Oder vergeudet er die Kraft dadurch und sollte sich lieber auf den Slalom konzentrieren, ja. Also das ist jetzt echt ein bisschen Taktik.
Naja, schau, es gibt ja ein Beispiel, Benjamin Reichhardt gegen Axel und Zwindal einmal, glaube ich, um 2 Punkte den Gesamtweltcup nicht geholt.
Ja, ja.
Also es gibt ja Beispiele, die gezeigt haben, dass es um jeden Punkt am Ende gehen kann. Und das ist jetzt ein taktisches Verhalten. Fährt er die Abfahrt, fährt er nicht. Wenn er sie fährt, hat das aber auch Konsequenzen auf die anderen Disziplinen. Also es könnte sein, dass dadurch seine technische Performance nachlässt. Verletzungsgefahr etc. Also das ist alles keine Mathewiesen. Für beide nicht. Und da spielt jetzt auch sehr großes taktisches Verhalten eine große Rolle. Nicht nur das schnell Skifahren, sondern taktisches Verhalten.
Ja. Vielleicht sollten wir uns mal einschalten, auch bei der Familie Bernd Thoreau nochmal unsere Taktikvorschläge da einbringen, weil du weißt ja, in einem 4-4-2, ja, könnte er auch nochmal sich aufstellen, vielleicht zum Weltcup-Ende. 4 Disziplinen kann er gut fahren, ja. Er muss aber nicht in allen 4 Punkten, es wird ja vielleicht auch reichen, wenn er in 2 sehr stark ist.
Genau.
Und dadurch den Gesamtweltcup gewinnen.
Genau.
Oder er sagt, er macht den 4-3-3, er sagt, er hat 4 Disziplinen zur Auswahl. Er geht nur in 3 an den Start, punktet kontinuierlich in allen 3 Disziplinen, also die zweite 3, und ist dadurch Gesamtweltcup-Sieger. Also das würde man sich jetzt
überlegen. Oder auch eine Taktik, die 4, ganz eine komische, aber auch eine 4-1-1-Taktik. Ja? Er sagt, er geht in allen 4 am Start, macht das doch nicht, fährt nur ein Rennen oder nur eine Disziplin und gewinnt dafür alle Rennen.
Ja. Das wäre
die brutalste Taktik.
Das wäre die brutalste Taktik. Ja. Ist übrigens ähnlich, finde ich, jetzt wie bei den Frauen. Ja, da war Willowa eigentlich die sichere Gesamtweltcup-Siegerin und jetzt kommt Lara Gut daher, holt 280 Punkte an einem Wochenende.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist ja fast all in. Ja, also 300 war das Maximum und die fährt jetzt der Willowa da vorne davon, ne?
Also, bei der Lara Gutbachame glaubt man, die hat Rückenwind, die hat ständig Rückenwind und Heimweh, weil sie so schnell ins Ziel fährt, damit sie schnell wieder heimkommen, offensichtlich. Also, extrem arg. Die hat einen Lauf und da wird die Willichowa, die schon bei vielen Rennen im Ziel ganz schön blöd geschaut hat, vielleicht noch blöder schauen müssen, weil sie einfach diese Selbstverständlichkeit hat, einen schnellen Schwung zu fahren und bei der Willichowa, obwohl auch die Willichowa aufpassen immer, Slalom noch ein paar Rennen im Petto hat, wo sie noch gut punkten kann und die Lara Gut eben gar nicht am Start ist, währenddessen die Willichowa aber auch die schnellen Disziplinen sehr schnell fahren kann. Das wird ein ganz enges Rennen und das ist fast noch spannender für mich als im Herrenweltcup, weil sich da die Lager jetzt komplett verändern. Das heißt, die Favoritin, wie du es richtigerweise gesagt hast, die Wilkova, wird jetzt unter Druck kommen, wird aber ihres dazu beitragen, dass sie es aufholen wird. Und ich glaube, das wird am Ende unter 50, wenn nicht unter 20 Punkte, wird das eng herlaufen. Also es wird ganz eine enge Kiste.
Ja, es könnte tatsächlich sein, dass es das Weltcupfinale in beiden Geschlechtern,
ja,
Männer und Frauen, ja, im letzten Rennen entschieden wird.
Gell? Bei den letzten, je nachdem, welches Rennen dann zum Schluss wird, aber bei den letzten 1, 2, 3 Rennen. Und ja, was wollen wir denn mehr? Genau das ist es. Ein Weltcup-Finale ist ein Finale. Wenn alles schon vorher entschieden wäre, das wäre alles ein Blödsinn. Ja.
Ja, es ist schade, dass ein paar nicht mehr dabei sind. Also es hat ja viele Verletzungen gegeben, weil wir ja auch nochmal drüber gesprochen haben. Haben wir ja schon die ganze Saison drüber mit zu hadern. Ja, jetzt habe ich heute früh noch gelesen, der Norweger Seerstedt, der ja auch sich bei der WM dann mal verabschiedet hat, also weil er so Knieschmerzen hatte, operiert, Knorpel, muss vielleicht die Karriere beenden, wieder ein Norweger. Ja, also Norweger hat es ja echt dieses Jahr richtig bitter erwischt. Und also bei den Männern auf jeden Fall und jetzt bei den Frauen auch. Also das war ich fand das fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, diese schlimmen Stürze in Val di Fassa. Ich fand das echt grausig. Mhm. Auch die Österreicherin Schneeberger hat es ja wieder erwischt. Also die Österreicherinnen und der norwegische Skiverband sind dieses Jahr, glaube ich, extrem gebeutelt worden.
Ja, ne? Das stimmt. Das stimmt. Da hat man sehr viele prominente Abgänge zu verzeichnen gehabt. Und das Perverse ist an der Situation, dass die Stürze keine Stürze sind, man fällt, man steht auf, hat ein paar blaue Flecken, es hat zwar wehgetan, aber es geht schon irgendwie weiter. Nein, die Stürze haben immer brutale Folgen, brutale Konsequenzen. Das sind Zerstörungen an Knie oder an anderen Körperstellen, wo es gleich um ganz schwerste Verletzungen geht, wo man mit einer Operation wahrscheinlich gar nicht durchkommt. Wenn man sagt, dass die Füße bei einem Sturz in eine andere Richtung schauen, dann ist das alles andere als lustig. Man muss auch aufpassen von den Übertragungen, von den Bildern her oder auch Fotos, dass man nicht so viel in diese Sensationswahnsinn kommt, wie brutal so ein Sturz sein kann, weil das ist halt alles nicht lustig, weil wo habe ich noch die Motivation, ansonsten Skifahrer zu werden, wenn ich sage, okay, muss ich denn dann fix in Kauf nehmen, dass ich mal so wehtun muss, mindestens 1, 2, 3 Mal. Und ich sag auch immer wieder, bei der Schneeberger ist es so, die hatte schon einige Verletzungen Kopfschwere. Jetzt habe ich schon 3 oder 4 Mal das Knie zerstört gehabt. Ja. Und jetzt halt noch einmal wieder einen schweren Bruch. Das heißt, diese Vorverletzungen in jungen Jahren, bis die Leute in den Weltcup kommen, die sind halt schon ein massives Problem, weil der Apparat und so weiter schon angeknackst ist. Also ob das die Knie sind oder andere Stellen, die haben schon Vorverletzungen, 3, 4 Mal das Knie verletzt gehabt, Kreuzbandriss etc. So ein Knie ist dann nicht mehr so stabil wie ein gesundes Knie. Und dann passiert halt bei einem leichteren Sturz oder aber auch bei einem schweren passieren viel schlimmere Dinge. Und deshalb wäre halt, glaube ich, mein Ansatz wäre, wie bekommt man sozusagen die nächsten Generationen der jungen Skifahrer gesünder in das Alter von 15, 18, 20, 22 Jahren in den Weltcup, sodass diese massiven schweren Vorverletzungen unterbinden werden können. Also das wäre so mein Zugang, weil man kann ja den Sport und die Technik und alles nicht mehr aufhalten. Ich glaube, dass man auch vielleicht vom Material, Kurssetzung, Schneeart vielleicht auch überlegen müsste, oben am Weltcup. Aber nur oben am Weltcup Änderungen vorzunehmen, um die Stürze zu verhindern, das ist eigentlich, das sind wir uns alle einig, wenn man nur ein bisschen logisch denken kann. Und du, Bernd, bist ein ausgezeichneter Logiker, dann wird das zu wenig sein. Ja, das wird zu wenig sein. Man muss früher anfangen. Ja. Man muss den ganzen Apparat durchleuchten und sagen, hey, wie kann ich denn schauen, dass die Läufer und Läuferinnen und Läufer fitter in den Weltcup kommen, weil sie dann oben die Stürze auch besser überlegen. Aber mit 5 Mal schon das Kreuzbandel zerstört im Alter von 22 Jahren, ja, da ist halt schon leider schon viel, viel passiert in jungen Jahren, was nicht sein soll.
Ja, und das ist genau das, wo du ja auch, was du auch schon angesprochen hast, dass du gesagt hast, diese Art der Übertragung, dieser Voyeurismus dann im Endeffekt, ja, der hier sehr ausgeprägt war am vergangenen Wochenende, der schreckt natürlich auch die Leute ab, glaube ich zumindest. Ja, wenn Eltern das sehen, sagen, ja, will ich denn meine Tochter so über die Piste fliegen sehen? Will ich sie so schreien hören, wie man hier Sekundenlang hat dieses hat die arme Norwegerin da geschrien, laut wie am Spieß. Es war unerträglich, ja, und sie sind nicht weggegangen. Also es war auch von der Fernsehübertragung ganz, ganz schlimm, fand ich. Und immer wieder diesen Sturz wiederholt, das war, also das fand ich, das war mit der Tiefpunkt des alpinen Skisports in den vergangenen Jahren, weil man immer wieder das gezeigt hat. Und wenn du dann die Freundin bist, die Familie bist, der Lebensgefährte vielleicht oder irgend sowas und das alles sieht, das ist ein solcher Wahnsinn gewesen. Und das ist, ist so abschreckend, in diesen Sport zu gehen. Das tut einem, also mir tut das im Herzen ehrlich gesagt richtig weh. Ja.
Bin ganz bei dir, Bernd. Also ich glaube auch, sagen wir mal so, fassen wir das Ganze zusammen, heuer viele Verletzungen und so weiter, das geht eher nach oben als nach unten, das ist wie ein Virus, kann man sagen, das wird immer mehr. Man muss jetzt auch im Skisport im Sinne der Verletzungen sozusagen eine präventive Maßnahme ergreifen, aber wie gesagt, durchgreifend über alle Altersklassen ein bisschen da Zoff und Zunder rausnehmen, damit man das etwaig, wie gesagt, unterbinden soll. Am Ende muss man aber sagen, man wird es nie ganz unterbinden können. Es wird immer, das ist Hochleistungssport, man fährt am Limit, man reizt das aus. Es wird immer Verletzungen leider Gottes geben, die dann Gott sei Dank in den meisten Fällen so ausgehen, dass natürlich die Leute wieder zurückkommen. Und es gibt dann ja nichts Schöneres, als dann auch zu sehen, weil wir gerade früher geredet haben von der Lara Gutbrechame, die hat ein extremes Problem gehabt mit der Hüfte, schwere Verletzungen gehabt. Wo man sieht, die Leute kämpfen sich zurück und motiviert aber auch wieder die Gesellschaft, dass sie sagt, nach solchen schweren Niederlagen schaffe ich es trotzdem wieder zurückzukommen und erfolgreich zu sein. Das macht ja das Leben auch auf der anderen Seite wieder aus.
Nächste Woche schönes Thema, Rainer. Nächste Woche Kranjska-Gora, da kannst du aus deinem reichhaltigen, aus einem unerschöpflichen Erfahrungsschatz, glaube ich, auch sehr berichten, was passiert im Herzen Sloweniens wirklich.
Ja, das ist Kranjska-Gora. Natürlich, wenn ich das höre, ist für mich die kulinarische Ader wieder, pulsiert sie, die kulinarische Ader. Da gibt's wieder meine berühmten Cevapcici und da gibt's auch die Pleschkavica bei offenem Feuer gemacht. Aber wie gesagt, alles nicht offiziell, da musst du hinter den Katakomben die Leute aufsuchen, die dort, die Einheimischen, die praktisch das Rennen betreuen, die Torrichter und so weiter, die machen sich das am Feuer. Das gibt's alles nicht offiziell. Und dann gibt's aber doch sehr gut offiziell, es gibt 2-3 gute Fischlokale in...
Nicht so viel verraten.
Ja, ja, das machen wir noch.
Nicht so viel verraten.
Da machen wir noch. Also eine Legende in mehrerer Hinsicht, Kranjska-Gora.
Ich freue mich drauf, ich war auch schon so oft da. Und ich glaube aber... Da kann ich noch sehr viel von lernen. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
Da werden wir das nächste Mal ein paar Geschichten erzählen. Auf der Piste, neben der Piste. Da habe ich Sachen erlebt. Eine ganz lustige, aber dazu mehr das nächste Mal.
Ja. Gut, mein Lieber.
Bernd, dann, es hat mich gefreut.
Ja.
Schauen wir, dass wir den Leuten jetzt nicht auf die Nerven gehen. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum geschwafelt. Jetzt ist genug.
Ja.
Okay.
Also, vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören.
Jawohl.
Weiter abonnieren, reinhören, Fio, Apple Podcast, Spotify, wo immer ihr uns hört, dranbleiben und Vorschläge schicken, gell, Rainer?
Du unbedingt, und deine E-Mail-Adresse. Unbedingt mit auf schoenisgeskichten@gmail.com. Wir lesen dann wieder die besten Schmankerl raus. Alles klar. Bernd, dir alles Gute, bleib cool.
Dir auch.
Auf Wiedersehen.
Danke, schöne Woche.